Unsere Väter haben an Ostern eigentlich zwei Feiertage eingerichtet, den Ostersonntag und den Ostermontag. Warum wohl? Sie waren der Meinung, an einem Tag kann man überhaupt nicht voll erfassen, wie wesentlich und wichtig die Auferstehung Jesu für uns ist. Und darum will ich heute nochmal auf Ostern zurückkehren. Und zwar war mir wichtig, die Frage der Begegnungen Jesu nach der Auferstehung, die mir ganz wichtig erscheinen. Warum? Nehmen wir einmal an, Jesus wäre nach der Auferstehung sofort zum Vater in den Himmel gefahren und hätte allein den Engeln nun die Botschaft übertragen, den Jüngern zu sagen, dass er nicht mehr lebt. Was wäre geworden? Die Emmaus-Jünger, von denen wir nachher mehr hören, sagen es uns. Da waren einige Frauen, die haben gesagt, er lebt. Ja, und dann sind Petrus und die anderen hingegangen ans Grab. Sie haben auch ein leeres Grab gefunden, aber ihn sahen sie nicht. Schluss, Bums, aus. Das wäre gewesen, wenn Jesus sofort nach der Auferstehung weg gewesen wäre. Und das wusste Jesus auch. Er wusste, wie notwendig und wichtig es war, dass er den Jüngern nach seiner Auferstehung begegnete. Sie mussten ja später, meine Lieben, als er den Missionsbefehl gab, sie mussten doch die Welt verändern. Und wenn sie die Welt verändern sollten, dann mussten sie auch Gewissheit haben. Da mussten sie wissen, was ihr Herr und Meister war. Wir wissen, am ersten Tag war es Maria von Magdala, Bruder Matze hat ja am letzten Sonntag darüber gepredigt. Ihr war der erste Auftrag zu sagen, dass er auferstanden ist. Ich finde, wenn Jesus eine Frau als Erste beauftragt hat, die Auferstehung weiterzusagen, dann sagt das etwas über die Bedeutung, die Jesus auch den Frauen zumisst. Dann war am Abend dann die Begegnung mit den Jüngern, wo er nun durch die geschlossene Tür kam und auch wieder die Frage, ja, ist das denn derselbe, unser Meister, der durch eine offene Tür gehen kann, ist es wirklich der oder ist es einer, der nun vom Himmel geschickt wurde als der Auferstandene? Und von daher ist dann auch die Bedeutung später als Thomas der Zweifler, als die Begegnung war, hier hat Jesus noch einmal klar gezeigt, hier sind die Wundmale, vor allen Dingen hier ist der Einstich der Lanze, die ganz klare Aussage, Jesus war tot. Jesus war wirklich tot. Er war nicht scheintot, ja, er war tot. Und ist als Toter von Gott auferweckt worden. Das war die wichtige Aussage. Und die zweite Aussage ist für uns heute ja wichtig. Jesus sagt zu Thomas, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Das sind wir ja. Wir sehen nicht, aber wir dürfen glauben, wir dürfen an das Zeugnis, das die Bibel uns dafür gibt, halten. Bei den Emmaus-Jüngern, da war Jesus, und das ist auch für mich ganz wichtig, da hat Jesus aufgezeigt, wie seine Kreuzigung und die Auferstehung in den Heilsplan hineinpassen. Es steht geschrieben, er sagt, dass er von den Propheten und von Moses an alles erklärt hat, wie das werden musste und wie das sein sollte. Ich finde es schade, dass wir diese Predigt nicht haben, die hätte mich schon interessiert. Ja. Aber für Jesus war es wichtig, dass die Jünger den Heilsplan kannten, dass sie wussten, die Kreuzigung war nicht ein Tiefpunkt ihres Glaubens, sondern es war der Höhepunkt ihres Glaubens. Später kam dann die Begegnung am See Genezareth, über die ich nächsten Sonntag in Gernsbach predige. Da kommt Jesus noch einmal in den Alltag hinein. Und Jesus sagt dem Petrus, geh auf der rechten Seite fischen, als sie da ergebnislos gefischt haben. Und Jesus sagt ein Wort, das so wichtig ist. Herr, auf dein Wort will ich gehen. Das ist das, was wir auch mitnehmen müssen aus dieser Aussage. Herr, auf dein Wort hin. Ja. Und es ist auch ja Martin Luther vor allen Dingen, der wieder auf dieses Wort zugegangen ist und dieses Wort so wichtig genommen hat, was es auch für uns heute ist. Versteht ihr? Als Jesus dann den Missionsbefehl gab am Himmelfahrt, da hatte er Jünger, die wussten, dieser ist unser Meister, der für uns gekreuzigt ist. Dieser ist der Sohn Gottes, dieser ist der Messias, für den wir eintreten dürfen, den wir verkündigen dürfen, den wir weitergeben können. Das war das Entscheidende und Wichtige. Heute wollen wir die Begegnung der Emmaus-Jünger etwas näher betrachten. Und ich hoffe, dass wir auch da einiges lernen können. Ich lese den Text, wie ihn Lukas im 24. Kapitel beschreibt. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem zwei Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr unterwegs miteinander verhandelt? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleophas antwortete und sprach zu ihm, ja, bist du denn der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, ja, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mir Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und vor allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er würde Israel erlösen. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früher im Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, o ihr Toren und trägen Herzens, um all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste Christus nicht dies alles leiden, um zur Herrlichkeit einzugehen? Und er fing an bei Moses und den Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Sie sprachen aber untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Und sie standen zu derselben Stunde auf, kehrten nach Jerusalem zurück, fanden die Elf versammelt und erzählte ihnen, was sie erlebt haben. Liebe Gemeinde, ich hoffe, wir haben kapiert. Die hatten die Osterbotschaft gehört. Es waren keine Leute, die die Osterbotschaft nicht gehört haben. Nein, Sie haben sie gehört, aber wir haben, was ich vorhin schon gesagt habe, sie sahen ihn nicht. Und damit war der Fall erledigt. Ich denke, wir können begreifen, wieso das kam. Das, was am Karfreitag geschehen war, dass ihr großer Meister wie ein Verbrecher am Kreuz hing, die unendlichen Qualen einer Kreuzigung aushalten musste. Das war so tief eingegraben, meine Lieben, da hatte nichts anderes mehr Platz. Diese Enttäuschung, dass all dies geschehen war, die war so tief in ihr Leben hineingegraben, ja, dass, wie gesagt, die Möglichkeit, etwas anderes zu sehen, nicht mehr gegeben war. Ich denke, viele von uns kennen das. Enttäuschungen im Leben. Enttäuschungen, die uns das Leben kaputt machen, die uns nicht mehr Vertrauen schenken, sondern die uns Misstrauen in unser Leben hineingeben. Dass wir nicht mehr zurechtkommen. Ich denke, manche von uns werden das wissen, wie schwierig das ist. Aber die beiden taten etwas ganz Wichtiges. Sie redeten miteinander. Ja, sie redeten miteinander. Meine Lieben, solange man noch miteinander redet, ist alles noch offen. Solange man noch miteinander redet und sich austauscht, solange ist noch viel möglich. Wenn das Reden aufhört, wenn man sich anschweigt, dann ist aus. Ich denke, auch das kennen wir. Aber bei Ihnen war das auch, und nun erleben Sie etwas. Da kam ein Mann und lief einfach mit Ihnen. Grüß Gott, wie geht's? Ja, und er merkte, dass sie da miteinander so heftig diskutierten. Und dann tat er etwas, was heute jeder Psychotherapeut weiß. Er wusste, das muss erst heraus. Ihre Nöte müssen ausgesprochen werden. Die müssen herauskommen. Und darum sagte er, ja, was ist denn los? Warum redet ihr so? Und dann, ich denke, wir haben das dem Text abgespürt, da kommt es wie ein Sturzbach bei dem Kleophas heraus. Ja, bist du denn der Einzige, der nicht Bescheid weiß, was da in Jerusalem geschehen ist, mit Jesus, einem so großartigen Mann, der den Menschen geholfen hat und den sie dann am Kreuz wie ein Verbrecher behandelt haben? Ja, da waren zwar einige Frauen, die sagten, ja, leben, aber ja, sie sahen ihn nicht. Versteht ihr? Ihre Augen waren gehalten. Warum? Weil sie von ihrer eigenen Meinung, von ihrer eigenen Enttäuschung so eingefangen waren. Und, meine Lieben, wenn ich eine menschliche Erfahrung in meinen 88 Jahren nachsprechen kann, ich habe so viele Menschen, vielleicht auch mich selber, erlebt, wie sehr man eingefangen sein kann. Eingefangen von der eigenen Meinung, eingefangen von der Überzeugung, die wir haben. Keine Öffnung mehr, sondern nur eingefangen, so muss es sein, und wenn es nicht so ist, dann mache ich dich mit auswärtig. Versteht ihr? Das sind die Probleme unseres Lebens. Dass jeder im Grunde in seinem Gefängnis drin sitzt und nicht mehr offen ist. Wie gesagt, Jesus erklärt ihnen, o ihr Toren, er erklärt ihnen alles, aber sie erkennen ihn als ihren Herrn und Meister immer noch nicht, immer noch gehalten. Wie gesagt, ich hätte so gern diese Predigt, sie würde mich sehr interessieren, aber so viel wissen wir ja auch und wir wissen eigentlich ja noch mehr, als damals Wissen war. Aber nun Nun kommt etwas Wesentliches und Entscheidendes. Jesus versucht noch etwas. Und er stellte sich, als wollte er gehen. Er stellte sich, als wollte er gehen. Also Leute, ist Abend, tschüss. Und da war nun die entscheidende Frage, kommen die Leute aus ihrem Gefängnis heraus? Ist die Gastfreundschaft, die in dem jüdischen Volk ja so eine riesengroße Rolle spielte, ist die Gastfreundschaft für sie auch in dem Gefängnis gefangen, dass sie nicht herauskommen, dass sie einen Fremden gehen lassen, von dem sie nicht wissen, wo er unterkommen soll? Oh, und Gott sei Dank, Gott sei Dank, sie kommen heraus. Gott sei Dank, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Versteht ihr? Ich denke, was Jesus uns sagen will, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir alle haben Probleme und Enttäuschungen. Wir Älteren vielleicht mehr als die Jungen, aber das ist egal. Auch die Jungen haben ihre Enttäuschungen, brauche ich keine Sorgen haben. Wie kommen wir aus den Enttäuschungen heraus? Versteht ihr? Das will Jesus uns lehren. Wie kommen wir aus Enttäuschungen heraus? Und aus Enttäuschungen kommen wir heraus, wenn wir uns nicht im Selbstmitleid baden. Ach ja, ja, was die mit mir machen. Und was sie gemacht haben und wie sie mich behandelt haben. Ja, total. Versteht ihr? Nein, dass wir uns öffnen und dass wir einfach sagen, und jetzt tun wir einfach etwas. Wir versuchen, wir gehen auf den anderen Menschen zu. Wir öffnen uns für andere Menschen. Gleich wie die Enttäuschung einmal war, aber wir tun jetzt etwas. Meine Lieben, und wisst ihr, wie sehr notwendig diese Welt euch braucht? Wisst ihr, wie wichtig diese Menschen sind, die sich öffnen und für andere da sind? Ich merke das bei meinen Geburtstagsbesuchen, ich brauche nie viel reden, ja. Ich stelle nur ein paar Fragen und dann läuft es nicht. Großartig, wissen Sie, das ist, ja. Und das kann jeder. Da brauche ich keine Bibelschule, da brauche ich keinen besonderen Unterricht haben. Das kann jeder. Jeder kann auf den anderen zugehen. Jeder kann offen sein für den anderen. Das gibt doch kein Problem. Jeder hat doch eine Aufgabe, davon bin ich überzeugt. Und wenn es nur darum geht, dass man mal den Nachbarn einen schöneren guten Tag sagen, ein bisschen freundlicher als sonst, nicht? Und. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber verstehen wir, Jesus sagt uns, ihr müsst raus aus eurem Gefängnis. Ihr müsst heraus und dann werdet ihr erleben, dass ich mit euch bin. Dann werdet ihr erleben, dass ich bei euch bin. Dann werdet ihr erleben, dass ich lebe und durch den Heiligen Geist euch die Kraft gebe und die Freude gebe, diese Dinge zu tun. Das erleben wir dann, garantiere ich euch. Und ich denke, das ist das, was so wichtig ist für unser Leben. Ich denke, dass diese Tatsache eigentlich das Wichtige für uns ist. Und dann kommt noch ein Letztes. Sie bleiben nicht im Emmaus auf ihrem Hintern sitzen, Entschuldigung, ja. Sie stehen auf und sagen, wir müssen jetzt schnellstens nach Jerusalem gehen. Wir müssen doch unseren Jüngern sagen, was wir erlebt haben. Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Und meine Lieben, ich bin von einem überzeugt. Auf dem Weg nach Jerusalem haben die keine 2 Stunden gebraucht. Da sind sie gerannt, gelaufen. Sie hatten eine frohe Botschaft zu sagen. Sie hatten etwas zu erzählen von dem auferstandenen Herrn. Darum sind sie gelaufen und gelaufen. um es zu erzählen. Meine Lieben, das ist für jeden von uns die Frage, auf welchem Weg befindet ihr euch? Auf dem Weg nach Emmaus im Selbstmitleid? Beleidigt, weil man nicht so angenommen wurde, weil man nicht so gegrüßt wurde, weil dieses oder jenes war? Ach ja, ich armer Mensch, wie man mit mir umgeht. Oder sind wir Menschen auf dem Weg nach Jerusalem? Wir haben eine Botschaft zu sagen. Wir haben diesen Jesus erlebt in unserem Leben. Wir wissen, dass er auferstanden ist. Wir wissen, dass er da ist. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Und das ist die Frage, die dieser Text an uns stellt. Wo, auf welchem Weg seid ihr denn? Nach Emmaus oder nach Jerusalem? Auf einem seid ihr. Oder vielleicht ihr sitzt auf eurem Hintern und tut gar nichts. Noch schlimmer. Meine Lieben, ich will schließen mit einer wunderschönen Ostergeschichte, die ich gefunden habe. Der russische Dichter Tolstoi erzählt von leibeigenen Bauern, die ein Tyrann von Gutsverwalter schikaniert und drückt, wo er nur kann. Als der Verwalter schließlich befiehlt, dass die Äcker des Gutsherrn am heiligen Osterfest gepflügt werden sollen, da lässt sich die monatelang gespeicherte Wut kaum noch bezähmen. Aber mit finsterem Gesicht und wilden Racheplänen geht doch alles an die Arbeit. Nur einer ballt die Fäuste nicht. Der Bauer Peter Michajew geht im Feiertagsgewand hinter dem Pflug her. Er hat ein Licht auf den Querbalken geklebt, das brennt. Und er singt alle Osterlieder, die er kennt. Und als der Handlanger des Verwalters an den Acker kommt, um nachzuschauen, ob er auch arbeitet, da sagt er, der Herr ist auferstanden und singt weiter. Meine Lieben, das wollen wir auch tun. Mit dem Lied 191, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Jesus, der auferstandene Herr, ist in eurer Mitte. Jesus, der auferstandene Herr, ist unter euch. Amen.